In der römisch-katholischen Kirche wird der heilige Antonius von Padua als Schutzpatron für die verlorenen Dinge verehrt. Er soll aber auch bei der Partnersuche helfen. Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, heißt dann auch die neue Novelle von dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier, deren Mittelpunkt eben jener Antonius steht. Köhlmeier hat zahlreiche Romane geschrieben, Kurzgeschichten, Hörspiele, Lieder, Feuilletons, die unterschiedlichsten Beiträge für Printmedien und fürs Radio. Der 1949 geborene und mit zahlreichen Literaturpreisen bedachte Autor hat sich als Interpret antiker und heimischer Sagenstoffe einen Namen gemacht und er kennt sich bestens in der Geschichtenwelt der Bibel aus. Und diese Kenntnis kommt ihm auch beim Erzählen seiner aktuellen Novelle zugute, über die ich nun mit Birgit Koss sprechen möchte. Guten Tag, Frau Koss.
Guten Tag, Herr Otte.
Am Anfang des Textes, Frau Koss, liegt der Mann, der Verlorenes wiederfindet, auf einem Klostervorplatz in Acella bei Padua. Er ringt mit dem Tod und lässt sein Leben Revue passieren. Schauen wir also zurück. Woher kommt der Mann, wie ist er aufgewachsen und wie wird er uns in der Novelle vorgestellt?
Er ist Portugiese, kommt aus einer hochherrschaftlichen Familie. Sein Vater ist ein reicher Kaufmann, die Mutter ist früh gestorben, der Onkel ist ein sehr gestrenger Mönch. Diese alle kümmern sich wenig um den jungen Fernando, aber der Großvater spielt eine große Rolle. Das ist die Bezugsperson des Jungen. Der Großvater ist ein Freigeist, der auch gerne Geschichten erzählt, der ihm viel Praktisches beibringt, ihm Wissbegierde zeigt und sich einfach mit dem Leben auseinandersetzt und immer sagt, sei vorsichtig, es ist alles nicht unbedingt so, wie es aussieht, der ihm wirklich auch dazu bringt, sich mit seiner Umwelt zu beschäftigen. Er liebt Tiere, er geht gerne raus und ist jemand, der sich dann ja später auch sehr mit vielen Schriften auseinandersetzt.
Und dieser Großvater wird dann auch sein Leben prägen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Schon früh fragt man sich ja bei der Lektüre, was ist Fakt und was ist Fiktion vom Leben des heiligen Antonius? Ist ja nicht wirklich viel überliefert. Das ist für den Erzähler Köhlmeier natürlich von Vorteil, gerade an dem Punkt, als die Heiligengeschichte in ein, so könnte man sagen, Liebesdrama umschlägt. Was ist denn da geschehen?
Der Großvater verwitwet und verliebt sich dann in eine schwarze Frau, ein Skandal damals, die eine wunderschöne Tochter hat. Die beiden Damen werden dann von der Familie sehr isoliert, aber der Großvater steht zu diesen beiden und die Tochter verliebt sich dann in Fernando und er sich auch in sie. Und die beiden schwören sich also ewige Treue, ewige Liebe, aber der Großvater stirbt. Und Fernando ist leider keine starke Person, auch wenn er später ja ganz anders auftritt. Das heißt, er kann sich, obwohl er der Erbe sein wird, nicht wehren dagegen, dass die Familie diese beiden Frauen verstößt.
Wie wirkt sich denn diese Erfahrung auf sein Leben aus, jedenfalls in der Novelle von Köhlmeier?
Ich denke, es zeigt ihm einfach, dass es ganz viel unterschiedliche Spielräume, Varianten gibt. Also dieser Wechsel zwischen Fiktion und zwischen dem, was war, das benutzt ja Köhlmeier ja ganz raffiniert, um immer wieder auch Zweifel zu sehen, um Offenheit, aber auch für verschiedene Möglichkeiten, wie man das Leben sich vorstellt, wie man es interpretiert, wie man auch auf die Suche geht überhaupt nach den Fragen des Lebens.
Und der theologischen Grundfragen, denn weite Teile des Textes beschäftigen sich eben mit großen religiösen Themen. Der heilige Antonius wird zu einem großen Zweifler, das ist möglicherweise schon in der Kindheit so angelegt. Und er stellt sich die Frage aller Fragen, wie kommt das Böse in die Welt? Dieses Grundproblem der Theodizee mag er ja nicht wirklich zu beantworten. Ist er am Ende seines Lebens, als er da auf dem Klostervorplatz liegt, überhaupt noch ein gläubiger Mensch?
Das ist schwer zu sagen. Er sagt zum Schluss noch, Gott ist eigentlich in der Gegenwart und alles, was in der Zukunft ist. Also auf der einen Seite ist die Zukunft ganz wichtig für die Menschen, aber die Zukunft ist auch das, was den Satan, was die Schwierigkeiten in die Welt bringt. Und er lässt sich zwar noch die Beichte abnehmen und er nimmt auch einer Frau noch die Beichte ab, aber ist schon selber sehr am Zweifeln, ob das alles so wirklich ist. Und er hat zum Schluss die drei großen Fragen. Gibt es Gott? Wenn ja, was ist dann da eigentlich passiert? Warum gibt es dann das Böse? Hat Gott das Böse auch geschaffen? Und wenn es keinen Gott gibt, was heißt das dann für mich? Heißt das dann, dass mein ganzes Leben eigentlich sinnlos war?
Denn die Liebe zu Basima, so heißt die Tochter der schwarzen Frau vom Großvater, die kommt, wir dürfen natürlich nicht alles verraten, aber die wird nicht eingelöst. Also schwenken wir, um das nicht alles zu verraten, denn das macht natürlich auch weite Teile der Spannung dieses doch sehr schmalen Textes aus. Ein weiteres Thema des Bandes ist die Redekunst, denn der heilige Antonius hat ein gutes Gedächtnis und kann frei formulieren. Er weiß, dass er ein, so nennt er sich selbst, Wortetrommler des Evangeliums ist. Dennoch sieht er seine Fähigkeit kritisch. Warum?
Weil ja auch die Predigten damals sehr stark strukturiert waren. Es gab Vorgaben. Er wird ja Franziskanermönch und der heilige Franziskus hat gesagt, man muss ja sehr einfach sein, sehr simpel. Man darf nicht hoffährig sein, nicht eitel sein. Und er liebt es, in seiner Rhetorik zu schwelgen. Er entwickelt dann auch bestimmte Bücher. Er provoziert auch gerne, zieht sich damit dann von seinen Klosterbrüdern auch Hass zu, zum Teil auch Neid. Wobei dann Köhlmeier wieder die Frage stellt, ist Neid nicht nur eine andere Seite der Verehrung? Also das Ganze wird ja auch immer sehr philosophisch und auch Fernando und später der heilige Antonius liest ja auch nicht nur die Bibel, sondern auch Aristoteles oder eben Rusch und setzt sich sehr mit diesen ganzen Fragen auseinander, wägt immer wieder ab und versucht dann rauszubekommen, was ist eigentlich so mein Weg? Geht aber trotzdem diesen vorgeschriebenen Weg, indem er sehr versucht, gegen seine Eitelkeit, seinen Hochmut anzugehen, indem er sehr demütig versucht zu leben, aber immer in sich spürt, das mache ich zwar und ich zeige nach außen, dass ich den Brüdern die Füße wasche und die Haare schneide und ganz simpel bin und den Boden fege und alles. Aber innen drin ist letzten Endes doch immer dieses Gefühl, und selbst wenn ich so demütig bin, dann bin ich besser als die anderen und damit überlegen.
Und kurz vor dem Tod hält er nochmal eine große Predigt und die anwesenden Pilger wollen, und das ist das Miraculum, sehr Unterschiedliches gehört haben. Und damit kommen wir nochmal zu einem Kern des Textes, zur zentralen Allegorie. Denn was sagt es über die Glaubensinhalte aus, wenn so verschiedene Verständnisweisen möglich sind, Frau Koss?
Ich finde das ganz normal. Gehen Sie auf eine Pressekonferenz und Sie hören hinterher 5 Berichte, von denen Sie denken, komisch, die waren ganz anders als das, was ich gehört habe. Ja, aber auch mit der Bibel funktioniert das. Er belegt das ja auch, also Köhlmeier in diesem Falle auch, indem er verschiedene Zitate bringt zu ein und der gleichen Stelle, die aber sehr unterschiedlich interpretierbar sind. Und das ist ja auch das Dilemma des heiligen Antonius, dass er einfach so viel weiß, dass er immer sieht, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Das ist natürlich auch ein geschickter Schachzug von einem Autor, dass er einen Chronisten einführt, der erzählt diese letzten Tage von dem heiligen Antonius, der ja noch nicht heilig ist zu dem Zeitpunkt, aber alle erwarten es, und dann verschiedene Leute befragt. Und somit stehen diese Dinge einfach nebeneinander. Und das, finde ich, macht auch die Spannung dieses Textes aus, dass man mit Leichtigkeit diese verschiedenen Dinge nebeneinander lesen kann und sich nicht gezwungen fühlt, sich zu entscheiden oder zu sagen, ja, das stimmt doch jetzt gar nicht.
Also wissen Sie was, ich habe mich entschieden. Als ich hörte, dass die eine Variante war, dass der heilige Antonius über den Hass gepredigt haben soll, aber dann eine andere Pilgerin dagegen hielt, nein, es sei um die Liebe gegangen, war ich natürlich auf der Seite der Pilgerin. Ich weiß nicht, was Sie sich da gedacht haben, aber es ist ja auch so, dass der heilige Antonius tatsächlich, sagen wir mal, Sinnsprüche aus der Bibel zusammengetragen hat und vor allem sich mit dem Hohelied Salomos beschäftigt hat. Also die Liebe ist dann doch das zentrale Thema in diesem Band, oder nicht?
Ja, und er gilt ja auch als derjenige, der für Suchende und Liebende der Schutzheilige ist.
Ganz genau, wie ich am Anfang gesagt habe. Sie haben es vorhin schon angedeutet, es gibt hier einen Chronist, der als Erzähler fungiert und vom Autor zuweilen ermuntert wird, die Geschichte doch endlich zu Ende zu bringen. Wir müssen trotzdem über die Sprache reden. Mhm. Der Text hat ja, ich würde sagen, den Duktus eines historischen Märchens. Können Sie mal beschreiben, in welcher Sprache die Novelle tatsächlich formuliert ist?
Also diese Sprache ist unheimlich leicht, hat ganz viele Bilder, sehr schöne Bilder, manchmal auch Bilder, die einen ein bisschen erstaunen. Wenn er die Hölle beschreibt, hat mich das erinnert an die Gemälde von Hieronymus Bosch zum Teil. Es hat aber trotzdem auch sowas Weihevolles, Berührendes. Und es hat etwas, wo ich die ganze Zeit gut mitgehen konnte. Also ich habe selten so gerne so viele Bibelzitate gelesen.
Ach, das ging mir auch so.
Das fand ich ganz faszinierend, weil zwischendurch habe ich gedacht, was macht es jetzt für einen Sinn, sich mit dem heiligen Antonius zu beschäftigen? Da habe ich gedacht, das ist aber ganz toll, dass man das auf so eine spielerische Art und Weise sich nochmal klar macht, dass diese Grundfragen ja auch quer durch die Religionen gehen, durch die Zeiten gehen, die Philosophie beschäftigen. Und dass es aber wichtig ist, da immer mal wieder ein bisschen genauer hinzugucken, gerade in unserer Zeit vielleicht, wo wir immer so gern so schnell über alles hinweglesen und Sätze, die heute gesagt werden, morgen schon nicht mehr wahr sind. Wenn man sich mit diesem Buch ein bisschen näher beschäftigt, dann stellt man doch fest, das sind immer die gleichen Grundfragen, mit denen sich die Menschen beschäftigt haben und auch beschäftigen werden.
Ganz genau so sehe ich das auch. Der Band ist von der Seitenzahl her schmal, ich sagte es bereits, aber der Text ist, wie ich meine, groß. Es ist selbst ein Hohelied der Liebe. Mein Lieblingssatz wird über Antonius Großvater gesagt, also demjenigen, der die Liebe in die Geschichte bringt. Und ich zitiere den mal, er war einer der Gen liebte und gern dachte und lachte, aber nicht gern kämpfte. Also ich meine dieses Buch, und Sie haben es vorhin auch angedeutet, es ist ganz leicht geschrieben, aber trotzdem geht es um alles. Dieses Buch hat das Zeug zum Klassiker. Wie sehen Sie das?
Dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Es ist sowohl ein Buch, was tiefgreifend ist und trotzdem eine Leichtigkeit hat. Und ich denke, wenn man das in einem kurzen Band schafft, dann ist das wirklich die hohe Kunst der Literatur.
Birgit Koss über die Novelle Der Mann, der Verlorenes wiederfindet von Michael Köhlmeier. Und das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.